Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Der Geruchssinn ist der älteste der fünf Sinne. Er ist der am meisten unterschätzte und der Mann, der sich bei diesen Geschichten ziemlich gut auskennt, ist heute unser Gast in SWR 1 Leute, Professor Johannes Frasnelli. Guten Morgen erstmal und herzlich willkommen.
Guten Morgen.
Herr Frasnelli, der ungewöhnlichste Geruch der letzten Tage war in Ihrem ganz speziellen Fall welcher?
Ah, das ist eine ausgezeichnete, der ungewöhnlichste Geruch. Mir kommt vor, dass in Europa andere Putzmittel verwendet werden als in Nordamerika, wo ich ja lebe. Aha. Und als ich gestern aus dem Flugzeug gestiegen bin in Frankfurt und durch den Flughafen gelaufen bin, da habe ich irgendwie wurde der Boden gewischt. Aha. Und da habe ich diesen Geruch wahrgenommen. Ich weiß nicht, okay, was es ist, aber das war etwas, was mich gleich sofort daran erinnert, aha, hat, dass ich jetzt wieder in Europa bin.
Vor diesem Hintergrund, also Sie kommen aus Südtirol, leben seit etlichen Jahren in Kanada. Mhm. Was war dann, als Sie jetzt wieder in Europa aufgeschlagen sind, für Sie der vertrauteste Geruch?
Der vertrauteste Geruch, also wie gesagt, der Geruch, den ich da wahrgenommen habe, der war ungewöhnlich, aber eben auch vertraut. Ich bin gestern hier in Stuttgart in ein Lokal gegangen und habe dort Käsespätzle gegessen. Aha. Und ich bin das erste Mal in Stuttgart, aber meine Mutter, die aus der Schweiz ist, hat sehr häufig Spätzle gemacht, als ich Kind war. Und dieser Geruch von den Käsespätzle, das war etwas, das schon sehr vertraut war.
Ein kleiner Flashback zurück in die Kindheit?
Sicher, ja. Ja.
Das vermute ich sowieso, ist eins der prägendsten Dinge, die ein Mensch so mitbekommt. Also ich erinnere mich immer, wenn ich Kamillentee rieche, kriege ich so einen kleinen Flashback und stelle mir vor oder erinnere mich dran, wie das war, als ich als Kind krank war und meine Mutter sich um mich gekümmert hat.
Ja, das ist, viele Menschen haben diese Verbindung mit dem Kamillentee, den man nur trinkt, wenn man krank ist. Also es gibt neurophysiologische Ursachen dafür, dass jeder Einzelne von uns solche Anekdoten erzählen kann, dass man irgendeinen, okay, Geruch wahrnimmt und dieser Geruch gibt uns einen Flashback, bringt uns wie in einer Zeitreise zurück in die Kindheit oder die Jugend und man erlebt das aufs Neue. Also man, aha, sieht, man fühlt die Gefühle, die man gefühlt hat, nochmal neu und hat Erinnerungen und Assoziationen damit.
Wie gut ist dieser Geruchssinn zwischenzeitlich wissenschaftlich erforscht?
Ja, also es ist über die Jahre weiß man immer mehr über den Geruchssinn. Es hat vor knapp 20 Jahren einen Nobelpreis für Physiologie und Medizin für Forscher gegeben, die den Geruchssinn erforscht haben, ein Mann und eine Frau. Mhm. Und das hat natürlich einen kleinen Boom gegeben damals und da wurde dann schon einiges mehr erforscht. Jetzt ist es vielleicht der Boom wieder ein bisschen weg, aber wir erfahren immer mehr über den Geruchssinn.
Gibt es eine erwähnenswerte neue Erkenntnis den Geruchssinn betreffend?
Es gibt immer wieder neue Erkenntnisse, je nachdem, wie man was einen daran interessiert. Ich finde, was ich recht interessant finde beim Geruchssinn, ist der Zusammenhang mit neurodegenerativen Erkrankungen. Also beispielsweise, dass Menschen, die Parkinson haben oder Alzheimer haben, dass die sehr häufig unter einem Verlust des Geruchssinns leiden, also 95%, und dass dieser Verlust des Geruchssinns den anderen Symptomen um 10 bis 15 Jahre vorausgeht. Das heißt, okay, Menschen, die später Parkinson oder Alzheimer entwickeln, die haben schon 10 bis 15 Jahre vorher Probleme mit dem Geruchssinn.
Über neue wissenschaftliche Erkenntnisse, den Geruchssinn betreffend, werden wir im Laufe der Sendung reden und jetzt ein bisschen was auch erfahren über Ihre Vita. Also die Schweizer Staatsbürgerschaft, die italienische und die kanadische.
So
in Meran sind Sie groß geworden,
ja,
in Südtirol.
Mhm.
Sind dann zum Studium nach Wien gegangen?
Genau, ich habe im Jahr 1993 bin ich nach Wien zum Studieren gegangen. Es gab damals in Südtirol ja noch keine Universität. Die meisten Südtiroler, deutschsprachigen Südtiroler, sind nach Innsbruck gegangen. Ich wollte, aha, aber in die große Stadt und deswegen war Wien die Stadt der Wahl.
Okay.
Und nach dem Studium habe ich dann, ich habe Medizin studiert und nach dem Studium wollte ich dann noch ein bisschen weiter Forschung machen und bin dann insgesamt für fünfeinhalb Jahre in Dresden gewesen, in dem dortigen Zentrum für Riechen und Schmecken an der TU. Aha. Und bin nachher eigentlich nur für anderthalb Jahre nach Kanada gegangen und bin irgendwie hängen geblieben.
Okay, um nochmal auf Ostdeutschland zu kommen, wie waren die Erfahrungen dieser 5,5 Jahre?
Ah, Dresden war, also ist eine wundervolle Stadt, war ganz tolle Erfahrung. Es war irgendwie so eine ganz sorglose Zeit im Nachhinein. Ich habe da ganz viel gelernt. Wir waren in dem Labor eine kleine Gruppe, die dann immer größer geworden ist und das war wirklich eine sehr tolle Erfahrung.
Da war für Sie schon klar, dass das Ihr beruflicher Weg werden wird?
Ich habe irgendwann mal in Dresden so einen den Heureka-Moment gehabt. Ich habe ja Medizin studiert und habe mir die ganze Zeit überlegt, in welches Fachgebiet ich denn mich da vertiefen sollte. Und eines Tages saß ich am Fahrrad zwischen zu Hause und der Klinik und habe die Idee gehabt, ich könnte eigentlich das weitermachen, einfach die Forschung weitermachen. Und so habe ich das dann gemacht.
Dann hatten Sie Forschungsaufenthalte vor allem in Kanada. Mhm. Was haben Ihnen die Kanadier beigebracht?
Also ich bin zunächst zum Neurologischen Institut in Montreal gegangen. Es ist so eine ganz altehrwürdige Institution, altehrwürdig natürlich für nordamerikanische Verhältnisse, die eben ganz, wo ganz große Pionierarbeiten zum Thema Neuroimaging durchgeführt worden sind und auch die ersten Forschungen zu wo im Gehirn das Riechen denn verarbeitet wird. Da war ich erstmal 2 Jahre dort und bin dann an die französischsprachige Klinik gewechselt, das Kinderkrankenhaus Saint-Justin dort. Bin dann für einige Monate in die USA gegangen, zum Monell Chemical Senses Center in Philadelphia. Bin dann wieder zurück an die Uni Montreal und seit 2014 habe ich eben meine Professur an der Universität Quebec in Trois-Rivières, so eine Kleinstadt auf der halben Strecke zwischen Montreal und Quebec.
Eine Professur für Anatomie, was hat die Anatomie mit dem Geruchssinn zu tun?
Ich interessiere mich in meiner Forschung dafür, wie der Geruchssinn mit dem Gehirn zusammenhängt. Was im Gehirn passiert, wenn wir riechen, wo das im Gehirn passiert, wie gewisse Erkrankungen des Gehirns den Geruchssinn verändern. Und das heißt, der Zusammenhang ist schon ganz klar da. Und also ich interessiere mich in meiner Lehrtätigkeit jetzt weniger für das Kniegelenk, sagen wir mal, sondern eben eher für die Neuroanatomie, für das Gehirn.
Ja, und dieses Gehirn, wenn ein Mensch tot ist, kann man ja aufmachen und nachgucken.
Genau, also wir haben an unserer Abteilung im Labor ein Programm für Körperspender und wir haben da jedes Jahr ungefähr 80 Körperspender und die werden dann einbalsamiert und dann eben für Forschung und Lehre verwendet.
Wir riechen besser, als wir denken. Das ist der Titel des Buchs, das unser heutiger SWR1-Leutegast geschrieben und verfasst hat. Professor Johannes Frasnelli, Mediziner und Neurowissenschaftler aus Südtirol, der allerdings seit vielen Jahren in Kanada lebt und arbeitet. Der Geruchssinn, ich habe es eingangs der Sendung gesagt, der älteste der 5 Sinne, stimmt das überhaupt?
Also vom stammesgeschichtlicher Sicht ist es der älteste der Sinne, ja.
Der am meisten unterschätzte auch?
Das sage ich in meinem Buch. Ich glaube schon. Also es ist grundsätzlich so, dass für uns Menschen natürlich das Sehen und das Hören erstmal wichtiger sind. Wenn jemand erblindet oder gehörlos wird, dann ist das natürlich eine ganz, ganz große Beeinträchtigung des Lebens, des Zusammenlebens und eine ganz schwere Behinderung.
Aber wenn jemand den Geruchssinn verliert, ist es auch ein großes Handicap. Wir haben die Mail eines Hörers bekommen, der schildert, dass vor 15 Jahren durch einen Unfall er den Geruchssinn verloren hat und immer noch die Hoffnung hegt, dass der zumindest teilweise zurückkommt.
Also es ist grundsätzlich so, da kann ich jetzt einiges dazu erzählen, ich hoffe, dass es nicht zu lang wird. Also Verlust des Geruchssinns, das ist ziemlich weit verbreitet. Ungefähr 5% der Bevölkerung können gar nichts riechen und nochmal 15% haben eine Beeinträchtigung des Geruchssinns. Das heißt, eine Person auf 5 hat ein Problem mit dem Geruchssinn. Das ist erstmal ganz viel und das zeigt eben auch, wenn das jetzt beim im Vergleich zum Sehen und zum Hören ist, es natürlich viel weiter verbreitet, diese Probleme. Warum man den Geruchssinn verlieren kann, da gibt es auch wieder ganz verschiedene Ursachen. Es kann einmal ein Schädelhirntrauma sein im Rahmen eines Unfalls. Es kann Erkrankungen der Nasen- und Nasennebenhöhle sein, Folgen von Viruserkrankungen. Es kann viele verschiedene Ursachen dafür geben. Und je nachdem, was die Ursache ist, da kann es eben auch dazu kommen, dass es wieder zu einer Regeneration kommt. Und die Wahrscheinlichkeit der Regeneration hängt von 3 Faktoren ab. Der erste Faktor ist, wie alt die Person ist. Je jünger man ist, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Geruchssinn zurückkommt. kommt. Der zweite Faktor ist, was die Ursache ist des Geruchsverlusts. Wenn das ein Schädel-Hirn-Trauma ist, ist es viel unwahrscheinlicher, als wenn es beispielsweise eine Viruserkrankung ist. Und der dritte ist, wie lange die Zeit, wie viel Zeit verflossen ist, seit der Geruchssinn verloren gegangen ist. Wenn das jetzt 2-3 Wochen sind, 2-3 Monate, ist es die Wahrscheinlichkeit viel höher, als wenn es 8, 10 oder 15 Jahre sind. Also jemand, der den Geruchssinn verloren hat, nach einem Schädel-Hirn-Trauma, das ist 15 Jahre her, da ist es sehr, sehr unwahrscheinlich, dass das zurückkommt.
Wenn die Menschen auf die Welt kommen, riechen sie alle gleich? Und alle gleich gut?
Also das ist natürlich ganz schwierig aus wissenschaftlicher Sicht zu beantworten. Es gibt einige wenige Fälle von Menschen, die auf die Welt kommen und von Geburt an nichts riechen können. Es ist allerdings sehr, sehr selten, sogenannte kongenitale Anosmie. Aber grundsätzlich können wir alle riechen, seit wir auf der Welt sind. Und schon vorher konnten wir riechen, also im Mutterleib schon werden Duftstoffe wahrgenommen. Die sind natürlich dann nicht in der Luft, sondern im Fruchtwasser, aber die können eben schon wahrgenommen werden.
Riechen Männer und Frauen gleichermaßen gut?
Also wieder, ob der Geruchssinn von Männern und Frauen gleich gut ist. Es gibt da einige Studien dazu. Grundsätzlich ist es so, dass wenn ein Geschlechterunterschied gefunden wird, schneiden Frauen besser ab als Männer. Aber es wird nicht immer ein Unterschied gefunden. Aber grundsätzlich kann man sagen, dass zumindest in unseren Kulturkreisen Frauen besser abschneiden als Männer. Ob das jetzt eine genetische Ursache ist oder ob das kulturbedingt ist, das weiß man nicht.
Riechen junge Menschen in jedem Fall besser als ältere Menschen?
Ja, nicht in jedem Fall, weil gerade junge Menschen häufig auch Schädel-Hirn-Traumen haben. Aber grundsätzlich ist es so, dass der Geruchssinn ausgebildet wird und dann relativ stabil bleibt bis zum Alter von 60, 70 Jahren und dann kommt es typischerweise zu einer Abnahme des Geruchssinns. Und wenn man einen sehr alten Menschen anschaut, die haben sehr häufig eine Beeinträchtigung des Geruchssinns.
Der Geruchssinn des Menschen, ein sehr alter Sinn und die Erinnerungen an Kindheit und Jugend. Vermutlich unterteilt in sehr angenehme, romantische, sentimentale Erinnerungen und weniger angenehme.
Ja, also natürlich, jeder Einzelne von uns kann irgendwie Geschichten davon erzählen, wie Gerüche Erinnerungen auslösen, wie wir es vorher besprochen haben. Und der Grund dafür liegt wirklich in der Neuroanatomie des Gehirns und des Geruchssinns. Die Verarbeitung der Riechinformation findet nämlich in Orten des Gehirns statt, in einer Region des Gehirns, die den Namen limbisches System trägt. Und dieses limbische System ist eben stammesgeschichtlich sehr, sehr alt, das sogenannte Reptiliengehirn. Und dieser Teil des Gehirns ist eben nicht nur für die Verarbeitung von Riechinformationen zuständig, sondern auch für Emotionen und Gefühle, für Erinnerung und Gedächtnis. Das heißt, wenn wir Gerüche riechen, dann geht die Information direkt in diese Zentren des Gehirns hinein und kann eben, wenn der Geruch übereinstimmt, die Erinnerung wieder auslösen. Und typischerweise sind das Erinnerungen, die mit Emotionen verbunden sind.
Was löst in Ihrem ganz speziellen Fall der Geruch von Kaffee aus?
Ja, der Geruch von Kaffee, das ist für mich was ganz Besonderes. Als ich kleiner Junge war, 5 Jahre, hat mein kleinerer Bruder einen Unfall gehabt, ist vom Balkon gestürzt und hat sich einen schweren Schädelbruch zugezogen. Und da waren meine Eltern dann damit beschäftigt, den sozusagen im Krankenhaus zu betreuen. Und während der Zeit bin ich bei meinen Großeltern in Luzern gewesen und habe dort die Zeit mit denen verbracht während des Sommers. Und meine Großeltern haben in einer Kaffeerösterei gearbeitet. Und ich bin dann morgens aufgestanden, das wird man heutzutage auch nicht mehr machen, meine Großeltern haben schon gearbeitet, bin dann allein zu Fuß dorthin gegangen und habe dann praktisch 6 Wochen lang in einer Kaffeerösterei verbracht. Und jedes Mal, wenn ich jetzt den Geruch von frisch geröstetem Kaffee rieche, dann erinnert mich dieser Geruch an diese Zeit. Nicht nur erinnern, sondern bringt mich wirklich zurück. Und ich sehe verschiedenste Sinneseindrücke aus dieser Zeit vor meinem inneren Auge.
Was löst der Geruch von verbranntem Gummi bei Ihnen aus?
Das ist eine andere Geschichte. Ich bin ein bisschen älter, 8, 10 Jahre, gab es bei uns in Algund einen Feuerteufel und ein Pyromane hat da ein Auto angezündet im Hof von dem Haus, wo wir gewohnt haben. Das ist das Auto von einer Freundin meiner Mutter. Und ich bin als kleiner Junge erwacht und sah das Blaulicht und die Sirene der Feuerwehr und hatte diesen Geruch von verbrannten Gummi. Und jedes Mal, wenn ich heute verbrannten Gummi rieche, bringt mich der wieder an diesen Moment zurück. Und ich habe das nicht mit Blaulicht, ich habe das nicht mit Sirenen, also es ist nicht das Hören, das Sehen können das nicht auslösen, aber das ist dieser Geruch, der mich wirklich dann an diese Momente erinnert. Das ist natürlich für einen 8-Jährigen ganz was Dramatisches.
Hat dieser Geruchssinn auch eine Schutzfunktion? Also bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich Whisky rieche, schüttelt es mich. Und ich weiß auch warum, weil es mal eine Begebenheit gegeben hat, in der ich viel zu viel von diesem Zeugs getrunken habe.
Ja, also grundsätzlich ist es so, dass der Geruchssinn natürlich eine der Hauptaufgaben des Geruchssinns ist es, die Integrität unseres Körpers zu bewahren, die Atemwege, auch den Gastrointestinaltrakt. Das heißt, wir riechen in unsere Umgebung und sehen, da riecht es gefährlich, da ist ein Teich, der riecht faulig, da gehe ich nicht drin schwimmen, da ist ein Schinken, der riecht nicht mehr ganz koscher, dann esse ich den wahrscheinlich auch nicht. Also hat ganz klar eine Warnfunktion. Und ein anderes, was Sie jetzt gerade angesprochen haben, ist eben, dass wir eine Konditionierung erfahren, wenn wir etwas essen, und beim Essen ist es hauptsächlich der Geruchssinn, der aktiviert wird und uns dann von dem Essen schlecht wird, dann sind wir sehr stark drauf konditioniert, dieses Lebensmittel oder Getränk eben nicht mehr zu uns zu nehmen. Aha. Das kennt man von Leuten, die Meeresfrüchte gegessen haben und denen dann schlecht geworden ist, oder Whisky oder Uso oder was auch immer.
Warum riechen Babys so gut und so toll, dass wir alle ohnmächtig werden vor Glück?
Wir wissen nicht genau, was denn die Duftstoffe sind, die Babys absondern. Aber es ist ganz offensichtlich von der Evolution so eingerichtet, dass die Bindung, die zwischen Eltern oder und den kleinen Kindern und den Babys entsteht, dass die auch über den Geruchssinn funktioniert. Das heißt, die riechen so gut, und wir haben das nachgewiesen auch, dass das bei den Müttern und Vätern, haben wir nicht untersucht, und anderen Frauen wirklich die Belohnungszentren im Gehirn aktiviert, die Düfte von Babys.
Der Geruch des Menschen verändert sich mit der Pubertät. Warum?
Es kommt natürlich während der Pubertät werden viel mehr Sexualhormone gebildet in den verschiedenen Drüsen des Körpers, und das verursacht vor allem bei den jungen Männern oder Teenagern eben die Veränderung des Körpergeruchs. Die kriegen eigentlich den gleichen Körpergeruch, wie sie später als Männer auch haben werden. Bei den Frauen ist es dasselbe, aber was das Problem ist, dass die teilweise halt noch die Hygieneregeln von Kindern haben, die duschen sich dann vielleicht nicht jeden Tag, und das muss man halt als erwachsener Mann machen, und das müssen die Teenager dann erst lernen.
Warum riechen Menschen, wenn sie krank werden, anders als sonst?
Es gibt verschiedene Erkrankungen, es gibt ja ganz viele Erkrankungen, die mit einer typischen Veränderung des Geruchssinns, des Körpergeruchs einhergehen, so beispielsweise Niereninsuffizienz, Leberinsuffizienz und so weiter, die führen zu einer typischen Veränderung des Körpergeruchs, und früher haben die Ärzte das tatsächlich auch mit zur Diagnosestellung hergenommen, heutzutage macht man das weniger. Es gibt ein paar Untersuchungen, vor allem aus Schweden, die gezeigt haben, dass auch eine Viruserkrankung, wie es jetzt ja ganz aktuell ist, auch, dass jemand mit Fieber tatsächlich auch eine Veränderung des Körpergeruchs hat. Man kennt das, man geht in einen Raum, wo ein Fieberkranker drin liegt, und das riecht nach krank und das riecht unangenehm, und das hat wahrscheinlich auch einen evolutionären Hintergrund, dass man sich halt eher fernhält von der Person.
Wie verändert sich ein Körpergeruch, wenn ein Mensch stirbt?
Ja, wenn ein Mensch stirbt, was dann passiert, ist natürlich, dass die verschiedenen Bakterien, die wir in und an und auf unserem Körper haben, dass die dann die Abbauprodukte beginnen, und dann kommt es eben zu den Veränderungen. Der Körper verfällt sozusagen oder beginnt zu faulen, und dann kommt
noch
es eben...
Noch im lebenden Zustand?
Nein, wenn jemand gestorben ist. Dann, okay. Also im lebenden Zustand ist es natürlich so, ist das natürlich nicht der Fall. Es kommt darauf an, es kann jemand zum Beispiel mit einem diabetischen Fuß haben. Die haben dann Infektionen der Füße, die Schmerzweiterleitung funktioniert nicht mehr, und es kommt dann eben zu einem recht unangenehmen Geruch von diesen Wunden und. Also ich möchte da nicht ins Detail gehen, weil das recht unangenehme Gerüche sind. Aber eben verschiedene Krankheiten sind mit bestimmten Körpergerüchen verbunden, und nach dem Tod kommt es natürlich auch zu einer weiteren Veränderung.
Und steigert sich geruchstechnisch natürlich, wenn ein Mensch tot ist, gewöhnt man sich eigentlich an den Geruch toter Menschen, die man dann auch obduzieren muss?
Also ich bin ja in der Anatomie, die Körper, die wir dissezieren, die sind einbalsamiert, und die riechen dann nach diesen Produkten, die riechen nicht mehr nach Mensch oder sowas. Aber natürlich riecht ein Mensch, eine Leiche, wenn die lange irgendwo liegt im Wasser oder auch sonst wo im Sommer draußen, dann riecht das gleich unangenehm wie eine Katze oder eine Ziege, die da im Sommer gestorben ist und seit einer Woche in der Sonne liegt.
Was die Fragen der SWR1 Hörerinnen und Hörer angeht, starten wir mit der 100-Millionen-Dollar-Frage. Kann man das Coronavirus riechen?
Man kann das Virus nicht riechen. Es ist wahrscheinlich auch besser, dass man es nicht riechen kann, weil das Virus ja über die verschiedenen Zellen im Respirationstrakt in den Körper eindringt. Also ein Virus ist auch zu groß, als dass man es riechen könnte, aber es wäre, wenn man es riechen könnte, wäre es wahrscheinlich besser, es nicht zu riechen, weil es dann in den Körper eindringen würde und man dann krank werden würde.
Und dazu dann die Panik total würde.
Die Panik total.
Wie sieht die Kombination, möchte ein SWR1-Hörer wissen, zwischen Schmecken und Riechen aus?
Es ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wenn wir umgangssprachlich vom Schmecken sprechen, dann ist es typischerweise, wenn wir irgendein Lebensmittel oder ein Getränk im Mund haben und sagen, das schmeckt jetzt meine Käsespätzle beispielsweise von gestern. Was aber nicht bekannt ist, dass der Großteil der Wahrnehmung, die man beim Essen hat, tatsächlich über den Geruchssinn stattfindet, weil die Duftstoffmoleküle von hinten in die Nase, über den Rachen in die Nase aufsteigen und mit der Zunge das eigentliche Schmecken eben nur süß, sauer, bitter und salzig und Umami ist, also herzhaft ist. Und man merkt den Effekt, wenn man beispielsweise einen Schnupfen hat und die Nase zu ist, dann auf einmal hat man den Eindruck, alles schmeckt nach Karton. Und das ist, weil die Duftstoffe nicht mehr in die Nase aufsteigen können.
Eine Hörerin hat seit längerem anknüpfend daran einen Salzgeschmack im Mund und kriegt den nicht mehr weg.
Ja, Erklärung? Also das ist ein Salzgeschmack im Mund, das ist tatsächlich dann irgendein, hat was mit dem Schmecken, mit dem eigentlichen Schmecken zu tun. Das kann ein Nebeneffekt von Medikamenten oder sonst was sein. Das sollte man am besten mal abklären lassen und einen Arzt auf die Zunge blicken lassen. Es kann auch eine Chemotherapie oder sowas kann zu Veränderungen der Schmeckwahrnehmung führen.
Verändert Stress das Riechen?
Grundsätzlich ist es so, dass verschiedene Hormone den Geruchssinn beeinflussen können. Also es kann beim Stress sein, das können irgendwelche anderen Hormone sein. Beim Stress ist es sicher auch so, dass man, wenn man sehr gestresst ist, man einfach weniger auf den Geruchssinn auch achtet und deshalb wahrscheinlich weniger Sachen wahrnimmt.
Anknüpfend daran, Antibiotika-Einnahme, Veränderungen des Geruchssinns?
Bei Antibiotika nehme ich an, dass die Antibiotika sollten eigentlich keine Wirkung auf den Geruchssinn haben, aber man nimmt ja Antibiotika, weil man irgendeine Erkrankung hat, eine bakterielle Erkrankung. Und wenn man beispielsweise Antibiotika nimmt, weil man eine bakterielle Nasennebenhöhlenentzündung hat, dann kann diese Entzündung zu einer Veränderung des Geruchssinns führen.
Verändert die Antibabypille, verändert vor allem auch die Menstruation den eigenen Körpergeruch?
Es gibt Zusammenhänge zwischen Körpergeruch und diesen Hormonen, also in beide Richtungen. Also zum einen ist es so, dass Menschen oder Frauen, die angeben, dass sie während des Zyklus in unterschiedlichen Zyklusphasen Gerüche anders wahrnehmen, vor allem den Körpergeruch des Partners beispielsweise, und dass auch bei der Antibabypille der Körpergeruch des Partners anders wahrgenommen wird. Es gibt ein paar Anekdoten, dass Frauen Babywunsch haben, die Antibabypille abgesetzt haben und dann den Körpergeruch des Partners auf einmal sehr unangenehm gefunden haben. Auch während des Zyklus wird der Körpergeruch eines männlichen Körpers unterschiedlich wahrgenommen. Es ist nicht so sehr, dass die Schwelle sich verändert, sondern wie angenehm das riecht.
Dann noch eine letzte Frage. Wenn ein Mensch einen unangenehmen Körpergeruch hat oder einen Körpergeruch, den andere unangenehm empfinden, wie kriegt er den wieder los?
Also es gibt auch wieder unterschiedliche Sachen. Zum einen ist es so, wenn der tatsächlich unangenehm ist, von dir vor allen unangenehm wahrgenommen ist, dann ist es wahrscheinlich, hängt das irgendwie mit der Hygiene zusammen. Das heißt, man muss sich dann einfach regelmäßig duschen, und das ist ein Tabuthema. Man kann ja einem Kollegen sagen, hör mal, du hast ein Spaghetti hier an der Wange kleben, aber man kann einem Kollegen nicht sagen, dusch mal wieder, du stinkst. Mhm. Das ist ein Tabuthema in unserer Kultur, aber grundsätzlich ist es das. Darüber hinaus, wenn Körpergerüche sind sehr individuell. Ein Körpergeruch wird von einem Menschen als angenehm, von einem anderen Menschen als unangenehm wahrgenommen.
Wenn sich zwei Menschen kennenlernen und da möglicherweise mehr daraus werden soll, welche Rolle spielen dann die beiden Nasen?
Körpergeruch spielt eine sehr große Rolle bei der Beziehung zwischen zwei Menschen. Das ist jetzt nicht nur zwischen Partnern oder Sexualpartnern der Fall, sondern auch zwischen Eltern und Kindern oder Kindern und Großeltern und so weiter. Aber schauen wir uns mal die beiden Partner an. Es ist natürlich so, wenn man jemanden kennenlernt, riecht man den Körpergeruch des anderen erstmal nicht.
Weil der überlagert ist durch Parfum oder ähnliches.
Man sich ja nicht so nahe kommt. Wir sind ja nicht wie Hunde, dass wir erstmal gegenseitig aneinander schnuppern, sondern wir sind uns ja gegenüber. Vielleicht nimmt man was wahr, vielleicht unbewusst, aber auf jeden Fall ist es nicht sehr stark. Wenn man sich dann aber näher kommt und dann wirklich sehr nahe kommt, dann spielen die Körpergerüche natürlich eine sehr große Rolle beim Erstellen, bei dem Stärken der Beziehung, bei der sexuellen Erregung und so weiter.
Bei Frauen wichtiger als bei Männern?
Ich glaube, das geht wahrscheinlich in beide Richtungen, aber es ist so, dass es Studien gibt, dass der dass der Körpergeruch bei der Partnerwahl für Frauen wichtiger ist als für Männer. Die Männer sprechen offensichtlich nach diesen Studien mehr auf visuelle Reize an und bei den Frauen spielen die visuellen Reize weniger eine Rolle und da spielt der Körpergeruch auch eine sehr starke Rolle.
Es hat, glaube ich, mal Untersuchungen gegeben, wonach Menschen, die heftigst verliebt sind, praktisch nicht mehr zurechnungsfähig sind, weil bestimmte Areale im Hirn blockiert sind. Gilt das auch für den Geruch?
Das ist meines Wissens nicht wissenschaftlich untersucht worden. Also es ist wahrscheinlich auch so, dass wenn man dass es schwer durchzuführen ist, weil die schwer verliebten Menschen ja auch nicht, dass ihr Hauptziel ist ja nicht bei einer wissenschaftlichen Studie dann mitzumachen, sondern eher mit dem Objekt ihrer Begierde zusammen zu sein. Es wäre sicher interessant, das mal genauer sich anzusehen.
Ja, aber man weiß es einfach nicht.
Nein.
Was passiert, dass man einen Menschen, mit dem man zusammen war, irgendwann nicht mehr riechen kann?
Ja, also das ist interessant. Es ist eine schwierige Frage. Zum einen ist es so, dass wenn Partner lange zusammen sind und zusammen bleiben, gewöhnen sie sich an den Körpergeruch und dieser Körpergeruch hat auf den jeweiligen anderen Partner eben dann eine positive Wirkung. Wenn jetzt aber ein Körpergeruch, wenn jetzt zwei Menschen auseinandergehen und der ehemalige Partner, Körpergeruch des ehemaligen Partners wahrgenommen wird, bringt das natürlich die ganzen Gefühle, die ganzen Erinnerungen mit sich, wie wir es vorher besprochen haben. Und ich kann mir vorstellen, dass das darin eine Rolle spielt, dass der Körpergeruch eben diese ganzen Erinnerungen und Assoziationen auslöst. Und wenn die Beziehung in Brüche gegangen ist, sind diese Erinnerungen in der Regel wahrscheinlich nicht so positiv.
Das bedeutet, die Wahrnehmung von Gerüchen verändert sich vom Positiven ins Negative und andersrum auch vom Negativen ins Positive?
Wir können je nachdem, was wir über den Geruch wissen, was wir vom Geruch erwarten, können wir modulieren, wie angenehm oder unangenehm der Geruch ist. Ja, also es gibt da auch verschiedene Studien dazu, nicht nur mit Körpergerüchen, sondern auch mit anderen Gerüchen.
Wir riechen besser, als wir denken. Das ist der Titel des Buchs, das unser heutiger SWR1-Leutegast, der Geruchsforscher Professor Johannes Frasnelli, geschrieben hat. Buch kriegt, oder Sie haben für das Buch inzwischen den Wissenschaftspreis der Republik Österreich bekommen?
Ja, also es ist der Preis des Wissenschaftsbuch des Jahres für Medizin und Biologie, den ich jetzt eben nächste Woche in Wien abholen werde.
Eine große Ehre.
Ja, das ist eine tolle Sache, ja.
In diesem Buch findet sich eine sehr beeindruckende Episode darüber, wie Sie dieses Chili-Experiment erlebt haben. Würden Sie es uns kurz erzählen?
Ja, also vorausgeschickt, im Buch geht es ums Riechen, aber ich beschreibe eben auch noch die anderen chemischen Sinne, eben das Schmecken und die Wahrnehmung von Schärfe, die ja auch über chemische Substanzen stattfindet. Und wir haben, es ist kein richtiges Experiment gewesen, sondern das war eines Abends, war ich beim Kollegen zum Barbecue eingeladen in Kanada, die machen ja riesige Barbecues. Ja. Und da habe ich irgendwelche Chilischoten gekauft im Supermarkt, Scotch Bonnets, die sind so ganz klein und schauen ganz unscheinbar aus und die haben wir dann irgendwann mal nach einigen Bieren, haben wir die dann zuerst gegrillt und dann gegessen und dann ist mit so einer kurzen Verzögerung, vielleicht 5-6 Sekunden, ist dann die Schärfe angekommen und uns ist sprichwörtlich die Luft weggeblieben.
Okay.
Und also wirklich, wie im Comic ist die Schärfe bei den Ohren fast raus.
Und die Schärfe hat sich dann ein paar Stunden später eine Etage tiefer wiederholt.
Genau, also das ist dann wirklich ganz interessant. Das ist vielleicht der experimentelle Teil, dass man das sich dann anschauen konnte, dass nach 10 Minuten war die Schärfe dann weg und vollkommen. Und das ist dann wirklich beeindruckend, weil es ist wirklich sehr schmerzhaft und dann nicht mehr. Und dann natürlich machen die Bestandteile ihren Weg durch den Magen-Darm-Trakt und kommen dann irgendwann mal wieder raus und dann spürt man sie am anderen Ende wieder.
Ein paar Fragen der Hörerinnen und Hörer von SWR1 sollten wir noch kurz ansprechen. Nochmal diese Geschichte, ein Mensch verliert aus welchen Gründen auch immer seinen Geruchssinn, verbunden mit der anderen Frage, kriegt man den irgendwie nochmal zurück?
Also der Geruchssinn, das ist die gute Nachricht, kann sich regenerieren, spontan, wie ich vorher gesagt habe, das hängt von mehreren Faktoren ab. Grundsätzlich sollte man sich das natürlich vom Spezialisten anschauen lassen, einem HNO-Arzt oder sonst gibt es einige spezialisierte Kliniken in Deutschland, in Österreich und in der Schweiz, wo man hingehen kann. Man kann die Regeneration auch unterstützen mit einem Riechtraining, indem man einfach an Düften riecht, mehrfach täglich, morgens, abends, das über mehrere Wochen macht, 6 bis 12 Wochen. Und je nachdem, was die Ursache des Geruchssinns, der Geruchsstörung ist, kann das zu einer Verbesserung führen, aber eben leider nicht bei allen.
Eine Hörerin möchte wissen, ob man im schwangeren Zustand besser riecht als nicht schwanger.
Ja, also das ist ganz interessant. Wenn man sich die Riechschwelle ansieht von Schwangeren, ist die unverändert, ist die gleich wie bei Nichtschwangeren. Was aber unterschiedlich ist, ist, wie stark Gerüche wahrgenommen werden, die überhalb dieser Riechschwelle liegen. Da werden nämlich die Gerüche als deutlich stärker und damit auch als deutlich unangenehmer wahrgenommen. Ja. Und das dient wahrscheinlich auch zum Schutz des ungeborenen
Letzte Lebens. Frage, ein Hörer möchte wissen, ob man im Dunkeln besser riecht als im Hellen.
Das ist auch, glaube ich, nicht untersucht worden. Ich kann dazu nur eines sagen, ich bin einmal in einem dieser Restaurants gewesen, wo man im Dunkeln isst und dachte mir, dass das eben eine ganz tolle Erfahrung ist, aber das war es nicht. Also mir hat wirklich das Visuelle hat mir da sehr gefehlt. Also zumindest fürs Essen gilt es nicht. Das ist natürlich so, dass wenn man im Dunkeln riecht, dann ist man durchs Sehen weniger abgelenkt und kann dadurch wahrscheinlich besser riechen.
Vielen Dank, dass Sie bei uns waren.
Vielen herzlichen Dank für die Einladung.
Eins gehört.